Bestandsimmobilien stehen zunehmend im Fokus. Doch ihre Positionierung sind komplex und erfordern klare Strategien. Welche Herausforderungen bringen ältere Handelsimmobilien mit sich? Welche Optionen gibt es für eine Neuausrichtung? Und wie gelingt die Umsetzung in der Praxis? Am Beispiel eines Warenhauses werfen wir einen Blick auf einen konkreten Use Case. Dafür haben wir erneut einen externen Gast eingeladen, Frank Helm, Geschäftsführer der VK Immobilien GmbH. Er gibt zusammen mit Managing Director Andreas Völker exklusive Einblicke zu seinem Repositionierungsprojekt. Also bleibt dran und viel Spaß bei der Folge.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel.
Um über das Thema Repositionierung zu sprechen, haben wir einen externen Gast eingeladen, Frank Helm, Geschäftsführer der VK Immobilien GmbH. Ebenfalls am Tisch sitzt quasi unser Dauergast im Podcast, Andreas Völker, ebenfalls Managing Director. Und heute soll es ja um einen konkreten Use Case gehen. Doch bevor wir über Siegburg und die Immobilie sprechen, vielleicht erstmal zu unserem Gast. Frank Helm, was ist VK Immobilien und welche Strategie verfolgt das Unternehmen?
VK Immobilien ist eine Investmentgesellschaft, die rund 450 Millionen Euro in Gewerbeimmobilien angelegt hat. Das sind aktuell 40 Objekte. Unsere Gesellschafter sind zwei Versorgungskassen aus Dortmund, die uns freundlicherweise mit sehr hohem Eigenkapital ausstatten, sodass wir auch in der heutigen Marktphase agieren können. Unser Investmentschwerpunkt liegt im Bereich Fachmarktzentren, meistens Lebensmittel geankert, im innerstädtischen Einzelhandel, in Büro- und Hotelobjekten sowie Pflegeimmobilien.
Und was macht Frank Helm bei der VK Immobilien GmbH?
Ich bin Geschäftsführer von einem überschaubaren 20-köpfigen Team. Wir erbringen die Real Estate-Leistungen alle in-house. Das heißt, wir haben ein technisches und ein kaufmännisches Management. Und aufgrund der Teamgröße bin ich sehr nah sowohl am Team, aber auch an den Immobilien.
Und ihr beiden kennt euch ja schon relativ lang, oder Andreas?
Das ist so, ja. Wir haben schon einen längeren beruflichen Weg gemeinsam beschritten, als Frank noch Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate Property Management GmbH war. Und auch dort gab es verschiedene Projekte, die wir gemeinsam bewältigt haben. Und von daher kennen wir uns schon ein paar Jahre.
Dann kommen wir doch zu dem konkreten Use Case, den ich eben schon angedeutet habe. Vielleicht erst mal kurz zur Einordnung. Wie kommt man zu einer Einzelhandelsimmobilie in Siegburg? Und für alle, die die Stadt noch gar nicht kennen, kannst du uns die Lage erstmal einordnen? Wo befindet sich die Stadt?
Das mache ich gerne. Die Stadt ist die Kreisstadt des Rhein-Sieg-Kreises im Süden von Nordrhein-Westfalen, hat rund 43.000 Einwohner, liegt zwischen Köln und Bonn. Verkehrstechnisch gut erreichbar über drei Autobahnen, die in der Nähe vorbeiführen, und hat sogar einen ICE-Bahnhof. Und wie kommt man zu einer Immobilie, gerade eine innerstädtische Einzelhandelsimmobilie, die nicht gerade klein ist? Das hat einer meiner Vorgänger im Jahr 2013 gekauft. Damals war es ein Sale and Lease Back mit C&A.
Und was ist dann mit diesem C&A und dieser Immobilie passiert?
Ja, C&A hat uns im Jahr 2024 mitgeteilt, dass sie das Objekt verlassen werden, weil sie in Siegburg einen neuen Standort gefunden haben, der deutlich kleiner war. Sie hatten damals bei uns und dem Nachbarobjekt zusammen rund 4.500 Quadratmeter gemietet. Das war ihnen wohl zu groß geworden. Und seitdem haben wir uns mit einer Nachnutzung beschäftigt. Man muss erklären, dass die Immobilie nicht direkt an der Fußgängerzone liegt, sondern in B-Lage, angebunden an die Fußgängerzone mit einer Passage. Und damals haben wir uns da doch vor einer relativ großen Herausforderung gesehen.
Und da kamt ihr ins Spiel, Andreas. Ihr habt ja eine Studie erarbeitet. Welche Optionen habt ihr da erarbeitet und was waren die Herausforderungen gerade bei diesem Objekt? Ich könnte mir vorstellen, vor allem die Lage.
Na, fangen wir erstmal an mit der Ausgangssituation, dass einfach eine Single-Tenant-Immobilie in B-Lage plötzlich einen Mieter verliert. Ja, die Immobilie in Siegburg ist wie viele andere in Deutschland von C&A vor vielen Jahren in Paketen oder auch einzeln verkauft worden mit einem langfristigen Mietvertrag. Und dann denkt man nichts Böses, da hat C&A ja schon manchmal Jahrzehnte wunderbar floriert und existiert. Und dann kaufe ich mir doch so einen Mietvertrag, habe auch wenig zu tun. Ich glaube, es war vielleicht sogar ein Triple Net Vertrag. Das heißt also, C&A übernimmt als Mieter sogar dann noch die nötigen Instandhaltungen für Dach und Fach, sodass eigentlich der neue Eigentümer, der Investor in diesem Fall, VK Immobilien in Siegburg, eigentlich viele Jahre nichts zu tun hat, in Anführungsstrichen, außer die Miete einzunehmen. Ja? Das ist also ein sehr attraktives Investmentprodukt. Aber es kann eben passieren, wenn ich Eigentümer einer Immobilie bin, dass irgendwann ein Mietvertrag ausläuft, wie in diesem Fall, und der langjährige Nutzer der Immobilie dann entscheidet, ich gehe woanders hin, weil das Geschäftsmodell sich geändert hat, dass das Unternehmen pleite ist oder einfach entscheidet, diesen Standort zu schließen. Und diese Erscheinung dort mit C&A geht an einen anderen Standort und verkleinert sich, ist ganz typisch für gerade diese großen Textilfilialisten, aber auch für die großen Warenhäuser gilt das ja zum Teil, dass die Flächen und die Objekte zu groß sind und deshalb nicht mehr passen. Und in diesem Fall herausfordernd war das Alter der Immobilie, die Lage, wie schon beschrieben, in der B-Lage, wo wir ohnehin schon Schwierigkeiten haben in B-Lagen mit Einzelhandelsnutzung. Und dass es eine Single-Tenant-Immobilie ist. Das heißt, die Teilbarkeit ist nicht vorgesehen worden, baulich strukturell seinerzeit, weil es war ein Maßanzug für C&A, der hat halt Jahrzehnte gepasst. Und jetzt zieht C&A aus und man muss diese Immobilie sozusagen passend machen für einen neuen Nutzer oder verschiedene neue Nutzer, also auch die Teilbarkeit gewährleisten. Und da kommen einem dann eine ganze Menge Themen unterwegs auf den Tisch, die man klären muss. Und wir sind ins Spiel gekommen, eigentlich ja, weil solche Spezialfragestellungen bei einem langfristig orientierten Bestandshalter wie VK Immobilien gar nicht die Ressourcen, vielleicht aber auch gar nicht die Lust darauf besteht, das grundlegend fundiert einmal zu bearbeiten. Oder aber man braucht einfach mal eine zweite Meinung, um intern zu überzeugen oder intern verschiedenste Optionen abprüfen zu können, um eine wirklich abgesicherte Entscheidung treffen zu können. Oder auch gibt es auch häufiger einen Partner oder einen Finanzierungspartner zu überzeugen mit einer dann zu treffenden Strategie. Und insofern sind solche Studien sehr hilfreich, auch für Kunden, die eigentlich ihre Immobilie besser kennen als alle anderen.
Und was waren jetzt die konkreten Optionen? Könnt ihr das verraten?
Also wir haben natürlich zunächst einmal geguckt, das ist das Naheliegendste, einfach so weitermachen wie bisher, also Single-Tenant-Einzelhandels-Kaufhaus, Textilkaufhaus, suchen wir uns doch einen anderen als C&A, als Single-Tenant für das Objekt. Was für C&A passt, passt vielleicht ja auch für keine Ahnung wen, ja, jetzt keinen Namen zu nennen. Aber da kommen wir tatsächlich schon an die Herausforderungen von Standort und Markt. Die Expansionsneigung großer Textileinzelhändler ist deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren und die Suchkriterien sind anspruchsvoller geworden. Man sucht also eher noch zentralere Lagen, man sucht moderne Objekte und Flächen, man sucht Objekte, die gut sichtbar sind, die attraktiv sind und natürlich auch mit einer zeitgemäßen technischen Ausstattung.
Das heißt, das war die theoretische Option?
Das war die theoretische Option und natürlich muss man die abprüfen, denn man kann natürlich auch eine ältere Bestandsimmobilie modernisieren und dann passend machen für solchen Single-Tenant. Man muss aber dann nicht wesentlich in die Gebäudestruktur und auch nicht in die Nutzungsgenehmigung eingreifen, solange ich eben bei derselben Nutzung bleibe. Aber klar ist, dass jede Nachvermietung hier, also in diesem Fall Nachvermietung in einen Single-Tenant oder aber eben alternative Szenarien, Geld kosten. Und das galt es eben auch genauer abzuprüfen. Was bekomme ich mit einer neuen Nutzung und was kostet es, um diese neue Nutzung im Objekt platzieren zu können? Neben der Single-Tenant, as is sozusagen nach Nutzung, ist als Alternativ nochmal eine Multi-Tenant-Lösung untersucht worden, also komplett Einzelhandel mit mehreren Nutzern. Oder aber eben auch, weil es eine zweigeschossige Kaufhausimmobilie ist in B-Lage, was sich schon viele gedacht haben, natürlich auch VK-Immobilien, das wird wahrscheinlich nicht so leicht sein, in dieser Lage Einzelhändler zu begeistern, für einen nennenswerten Mietpreis hier einzuziehen. Deshalb haben wir nach alternativen Nutzungen auch geschaut. Was geht denn sonst anstelle von Einzelhandel, also Büro, Fitnessstudio, Wohnen, also die gesamte Palette prüft man dann in der Regel ab und guckt auch, ja, was dann genehmigungsrechtlich machbar ist und welche Anforderungen man sonst noch braucht im Umfeld. Hier war zum Beispiel ein Thema Stellplätze. Aber das kann Frank vielleicht noch genauer erzählen.
Ja, wie ist es denn nach der Vorlage der Studie weitergegangen oder wie habt ihr diese Option geprüft und für welche habt ihr euch entschieden?
Ja, zunächst kann ich nur unterstreichen, Andreas hat die Ausgangslage gut beschrieben. Wir hatten zwar Lust auf das Projekt, aber wir hatten nicht die Ressourcen und auch nicht das Know-how, jetzt so eine komplette Marktstudie zu erstellen. Und als Investor, der in vielen verschiedenen Städten unterwegs ist, kann ich auch nicht behaupten, dass man jede Stadt und jede Ausgangslage versteht. Man hat im Zweifel eine Due Diligence gemacht, als man die Immobilie erworben hat und hat es hoffentlich dann verstanden, aber 13 Jahre später hat man eine völlig neue Ausgangslage. So, das heißt, diese Studie, die die Consult für uns erstellt hat, war die Basis für unsere Überlegungen. Wir haben dann verstanden, wie funktioniert Siegburg, was sind die Herausforderungen und welche Optionen gibt es für uns überhaupt. Und auf dieser Basis sind wir dann sehr ergebnisoffen gestartet und haben einfach mal dann geschaut, finden wir denn Interessenten, die die von Andreas Völker vorgeschlagenen Nutzungsarten bespielen wollen oder die eben Interesse an einer Anmietung haben. Und da waren so die ersten Ideen, und das haben wir dann noch umgesetzt, dass wir einfach uns in der Stadt umgucken und möglichst viele Gespräche führen. Und das haben wir wirklich getan. Wir haben mit der Wirtschaftsförderung natürlich als erstes gesprochen, mit der Stadtplanung. Wir haben regionale Immobilienmakler kontaktiert, gerade im Innenstadtbereich. Wir haben mit allen Nachbarn gesprochen, uns natürlich auch die Vermietungen in der Nachbarschaft angeschaut, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen, welche wirtschaftlichen und auch politischen Strömungen gibt es denn in so einer Kreisstadt? Und was könnten mögliche Interessenten sein? Und wenn man dann diese verschiedenen Informationen, die man in diesen Gesprächen bekommt, übereinander legt, dann bildet sich schnell heraus, was vielleicht möglich sein könnte. Aber man erkennt auch schnell, wo alle abwinken, wo alle sagen, das wird nichts. Also zum Beispiel das Thema Büro haben wir ganz schnell herausgefunden, kaum Nachfrage, großer Leerstand. Da haben wir uns dann auch nicht sehr lange mit beschäftigt. Dann gab es noch das Thema vielleicht Ärzte, Versorgungszentrum, medizinisches Versorgungszentrum. Auch da gab es zwar Ärzte, die grundsätzlich eine Bereitschaft signalisiert haben, aber aufgrund der großen Fläche schien das jetzt nicht sehr erfolgreich zu sein. Auf dieser Grundlage haben wir uns dann konzentriert auf Einzelhandelsnutzung im Erdgeschoss und da natürlich bestenfalls Einmieter. Wir wären aber auch bereit gewesen, die Fläche zu teilen und für das Obergeschoss eine andere Nutzung zu finden. Und da haben sich diese vielen Gespräche, die wir in Siegburg geführt haben, auch relativ schnell ausgezahlt fürs Obergeschoss, was mir am meisten Bauchschmerzen ehrlich gesagt bereitet hat. Dass wir dort eben einen regionalen Betreiber einer kleinen Fitnessstudio-Kette kennengelernt haben, der aus Siegburg kommt und unbedingt nach Siegburg möchte. Und da haben wir uns das Konzept angesehen und die wirtschaftlichen Rahmendaten überprüft und sind mit diesem Fitnessstudio-Betreiber relativ schnell einig geworden. Der wollte da unbedingt rein. So. Entscheidend war für uns aber in dieser Phase, dass wir für das Erdgeschoss auch eine Lösung haben, weil ich mir einfach nicht die Varianten blockieren wollte. Das heißt, wir haben den Betreiber leider ein wenig hinhalten müssen. Das habe ich ihm auch erklärt. Das hat er auch verstanden und sind dann in die Suche für das Erdgeschoss gegangen. Auch da konzentriert auf das Thema Einzelhandel und haben sowohl über die Makler als auch über unser eigenes Netzwerk verschiedene Interessenten angesprochen. Und sind da eben auch im eigenen Netzwerk zum Glück fündig geworden und haben einen Einzelhändler gefunden, mit dem wir zwar lange verhandeln mussten, es scheint heutzutage aber, vielleicht sagst du noch mal was dazu, Andreas, normal zu sein. Also das war nicht einfach, aber am Ende sind wir uns auch da einig geworden.
Und das Thema Wohnen kam dann gar nicht zur Sprache? Oder?
Ich muss dazu sagen, wir haben einen Fokus auf Gewerbeimmobilien. Wir sind da nicht die Experten. Wir haben es aber betrachtet. Das wäre insbesondere bei einer Aufstockung des Gebäudes eine ernsthafte Variante gewesen. Da kommt auch ganz schnell das Thema Fördermittel hoch, weil viele sagen, da gibt es so große Förderungen, so umfangreiche Förderpakete, dass das attraktiv sein kann. Das hätte aber bedeutet, dass wir unseren Footprint in Siegburg deutlich hätten erhöhen müssen. Und deswegen haben wir das ausgeschlossen.
Und wie viel Quadratmeter ist denn jetzt Einzelhandel und wie viel Fitness?
Wir haben rund 1500 Quadratmeter Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss und die gleiche Fläche im Obergeschoss.
Und es ist recht außergewöhnlich, dass man erst das Obergeschoss und danach das Erdgeschoss vermietet, oder?
Nach meiner Erfahrung ja, weil ich gedacht habe, die Einzelhandelsfläche ist attraktiver oder da gibt es mehr Interessenten. In dem Fall war es aber so.
Und wäre auch Gastro in Frage gekommen oder wäre es dann einfach zu groß von der Fläche gewesen?
Ich hätte Gastro sehr gerne gesehen, um einfach die Lage besser zu bespielen, um mehr Frequenz zu erzeugen. Da aber der Nutzer im Erdgeschoss die ganze Fläche haben wollte, ist das dann gescheitert. Wir hatten aber auch Varianten zeichnen lassen im Rahmen der Akquise, wo wir unten eine Gastrofläche integriert hatten.
Und gab es auch einen Moment, wo ihr über den Verkauf nachgedacht habt?
Ja, ganz am Anfang natürlich, weil man muss natürlich möglichst breit gucken und alle Varianten in Betracht ziehen. Nur eine leerstehende innerstädtische Einzelhandelsimmobilie mit 3.500 Quadratmeter, die natürlich auch mit einem gewissen Wert noch in unseren Büchern steht, zu veräußern und das im Jahre 2024, das war uns relativ klar, dass das nicht von großem Erfolg gekrönt sein würde und die potenziellen Preisabschläge waren uns einfach zu hoch.
Also auch das eher eine theoretische Option. Andreas, du und dein Team, ihr begleitet solche Projekte und Gebäude ja häufig, gerade zum Thema Warenhaus haben wir auch schon öfter gesprochen. Was ratet ihr Bestandshaltern mit ähnlichen Objekten, die etwas älter sind, in die Jahre gekommen? Ist die Lösung dann ähnlich oder ist das wirklich sehr individuell?
Es ist schon meist sehr individuell. Ja, jeder Standort, jedes Objekt, jede Vermietungssituation ist doch sehr individuell und man muss dann aus dem Standort, aus dem Markt, aus dem Objekt heraus spezifische Lösungen entwickeln. Und ich kann nur raten, frühzeitig sich mit den Beständen zu befassen. Und in diesem Fall ganz konkret war das sehr gut, schon frühzeitig zu wissen, C&A zieht bald aus, aber ich habe noch Zeit, um so eine Entscheidung vorzubereiten und dann eben für eine Lösung zu sorgen. Und das ist in diesem Fall ja auch dann erfolgreich gelungen. Denn wenn man erst anfängt, wenn der Mieter schon draußen ist, dann fehlen mir halt die Mieteinnahmen. Und es kann auch sein, dass eine Immobilie dann nicht schöner wird, wenn sie über einen längeren Zeitraum leer steht. Und insofern wird die Situation meist nicht besser. Sicherlich rate ich auch, hier frühzeitig mit den entscheidenden Stellen in der Stadt in Kontakt zu treten. Denn erstens ist das eine Informationsquelle für potenzielle Nachnutzung, vielleicht sogar aus dem Bereich der öffentlichen Hand. Gerade für Einzelhandelsimmobilien mit den oft tiefen Flächen eignen sich solche Objekte durchaus auch für Nutzung wie Stadtbibliothek oder für Schulung, die VHS oder für eine klassische Schule oder was auch immer. Das sind dann interessante alternative Nutzungen, weil sie eben auch sehr zentral liegen. Das kann also durchaus eine Option sein. Aber darüber hinaus sind die Städte natürlich auch, sage ich mal, die Institutionen, die das Projekt letztendlich auch positiv begleiten sollen, ne? Über die Genehmigung, aber eben auch über den Netzwerkgedanken. Was passiert denn eigentlich dort innerhalb der Stadt, meistens ja in zentralen Lagen? Was hat die Stadt vor? Was haben andere Investoren vor und Projektentwickler? Was passiert da in Zukunft? All das sind Informationen, die ich natürlich in der Vermietung als auch bei einem möglichen Verkauf für mich nutzen kann, um aus dem Gesamtprojekt auch eine Story zu entwickeln. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich.
Und ist es schwieriger und komplexer in einer eher kleineren Stadt wie Siegburg als zum Beispiel hier in Düsseldorf, wo wir gerade sitzen? Oder auch da einfach abhängig von der Lage?
Ja, das kommt drauf an. Also Siegburg ist durchaus attraktiv, auch wenn die Stadt jetzt nicht so groß ist. Aber wir haben es schon gesagt, die Verkehrsanbindung ist gut. Kaufkraft ist auch nicht schlecht, liegt in einem durchaus dynamischen Flecken von Nordrhein-Westfalen. Also da kauft man auch gerne ein. Die Stadt hat ein ganz, ganz gutes Einzugsgebiet. Von daher auch die Attraktivität der Stadt an sich als Ort, wo man vielleicht hinfährt, nicht nur zum Einkaufen, sondern auch um sich dort aufzuhalten. Also da gibt es schon schlimmere Standorte, sage ich mal, in Deutschland. Von daher hat man da eine ganz gute Ausgangssituation. Was solche kleineren oder mittelgroßen Städte eben nicht haben, ist eine gewisse Marktevidenz. Da finden halt nicht 1000 Fitnessstudio-Vermietungen in einem Jahr statt. Ja? Oder ständig größere Büroflächen, die vermietet werden. Deshalb weiß man nicht immer so genau, welche Marktmiete anzusetzen ist. Auch sind diese Stadtkategorien auch nicht so transparent. Also werden nicht so sehr von professionellen Marktteilnehmern bearbeitet und von daher tappt man da am Anfang zumindest ein bisschen im Dunkeln. Auch dafür hilft ein gewisses Netzwerk vor Ort, das man dann aufbauen sollte oder Kontakte, die man knüpfen sollte, um an solche originären Marktinformationen zu kommen. Das ist nicht ganz einfach, da gehört auch ein gewisses Feingefühl dazu, aber es hilft auf jeden Fall, um die eigenen Annahmen zu validieren.
Und gab es schon mal eine große Überraschung, dass ihr eine Studie gemacht habt und vielleicht, das weiß ich nicht, die vierte Option war, bei der ihr gar nicht damit gerechnet habt, dass die so schnell erfolgreich wird und dann wart ihr doch überrascht, dass es doch schneller, besser, erfolgreicher
umgesetzt Das gibt wurde. Es durchaus, ja. Es ist auch nicht immer die wirtschaftlichste Variante, die dann nachher umgesetzt wird. Das ist vom Eigentümer, vom Auftraggeber dann ein bisschen abhängig. Aber man wird natürlich gern auch mal überrascht durch ein besonderes Mietgesuch, was plötzlich um die Ecke kommt, was keiner vorher kannte. Oder eben auch, was ich vorhin angedeutet hatte, dass die öffentliche Hand eigentlich einen Bedarf hat, den sie vielleicht auch noch nicht so richtig realisiert hat oder der immer so latent diskutiert wird. Und dann kommt man mit der Immobilie um die Ecke, die dann dafür passend gemacht wird. Das ist durchaus auch schon vorgekommen. Und das erleichtert dann manchmal natürlich auch die Umsetzung.
Und Frank, hattet ihr auch schon ähnliche Projekte? Seid ihr da auf andere Herausforderungen gestoßen? Wünscht ihr euch Erleichterungen der öffentlichen Hand oder Gesetze und Vorlagen, die da geändert werden sollten, eurer Meinung nach?
Wir hatten tatsächlich 2 Jahre vorher ein sehr vergleichbares Projekt in Hof. In Bayern, wo uns auch ein Einzelhändler verlassen hat über mehrere Etagen. Als ich bei VK Immobilien angefangen habe, stand das Objekt schon leer. Und das, was wir jetzt in Siegburg relativ erfolgreich durchgeführt haben, haben wir in Hof geübt. Das heißt, diese Gespräche mit den Wirtschaftsförderern, mit den regionalen Stakeholdern, das haben wir dort auch gemacht. Nur wir waren halt viel später dran, also es stand schon leer. Und wir mussten uns erst orientieren. Und auch in Hof gab es eine sehr engagierte Wirtschaftsförderung, die uns sogar bei einer Studie unterstützt hat, die Wirtschaftsförderung mit Fördermitteln gezahlt hat. Das heißt, da hatten wir den Glück, das mussten wir nicht selber beauftragen. Das war ähnlich aufgesetzt, nicht so professionell und intensiv, wie das hier in Siegburg funktioniert hat, aber es hat auch eine gute Indikation gegeben. Und daraus abgeleitet sind wir auch in Siegburg gestartet. Und was wünschen wir uns? Also die Wirtschaftsförderung spielt da wirklich eine entscheidende Rolle, weil diejenigen, die Beteiligten in dem Ort zusammenführen können. Die haben alle Informationen, die holen ganz schnell die Stadtplanung, die Bauaufsicht mit an den Tisch. Da ist meine Erfahrung, wenn ich als Investor zur Bauaufsicht gehe, da ist erstmal so wenig Interesse an Gesprächen. aber holt der Wirtschaftsförderer oder vielleicht sogar, wie es in Hof war, die Bürgermeisterin, die an den Tisch, weil sie einfach ein elementares Interesse hat, dass in der Innenstadt kein großflächiger Leerstand ist, dann findet man deutlich schneller Gesprächsbereitschaft. Also das kann ich nur sagen, das ist jetzt da vorbildlich gewesen. Und ich glaube, manchen Wirtschaftsförderern oder gerade Einzelhandelsexperten der Kommunen, die sich in den Innenstädten tummeln, würde ich anraten, etwas proaktiver die Marktsituation zu beobachten. Also nicht erst, wenn der Kaufhof leer steht und er verfällt, anzufangen zu überlegen, was tun wir denn und wer ist überhaupt der Eigentümer, ja, sondern einfach versucht festzustellen, wie lange laufen denn die Mietverträge oder die wichtigen Mietverträge in meiner Region oder in meiner Innenstadt und wo droht vielleicht eine Gefahr, um dann einfach einem Investor, der vielleicht etwas hilfloser ist, dann auch auf die Sprünge zu helfen oder zu unterstützen.
Ein Plan B in der Schublade quasi.
Genau.
Gibt es zum Schluss noch Tipps, die ihr anderen in einer ähnlichen Situation mit auf den Weg geben könnt, wollt?
Ruhe bewahren ist meistens eine gute Idee, wenn man den notwendigen wirtschaftlichen Background hat. Viele Gespräche führen, habe ich schon gesagt. Das war sehr hilfreich. Und natürlich, man muss seine Hausaufgaben machen, ne? Also man muss sein Gebäude auch technisch verstehen und eben sich in einer frühen Phase mit möglichen Umbauoptionen beschäftigen, weil es kann natürlich auch passieren, dass man dann eine Lösung gefunden hat, weil man auch einen Mieter hat, aber das technisch gar nicht machbar ist oder so herausfordernd ist, dass das Projekt dann hinten raus zu Problemen führt. Ja, also man muss ja eine zusammenhängende Fläche teilen, Rolltreppen müssen raus, Aufzüge müssen verlegt werden, Zugangsbereiche müssen neu erschlossen werden, Treppenhäuser müssen vielleicht gebaut werden. Und gerade in Siegburg haben wir die Herausforderung, dass unter unserer Immobilie zwei Tiefgaragenebenen sind, die aber der Stadt gehören, also gar nicht uns. Das birgt dann auch nochmal eine Herausforderung. Also das ist wichtig, dass man diese Dinge zur Hand hat und nicht dann während des Projekts aufwendig recherchieren muss oder Unterlagen suchen muss.
Andreas, hast du da noch was hinzuzufügen?
Eigentlich nicht. Das sind genau die Punkte. Also gerade das Verständnis für das Gebäude ist ganz wichtig. Weil manche denken, ja, ich habe da eine tolle Immobilie, zentrale Lage, alles gut, hat auch super funktioniert die letzten Jahrzehnte. Aber wenn man dann konkret wird mit alternativen Nutzung, dann scheitert vieles daran, dass es eben baulich strukturell nicht möglich ist. Deckentraglast beispielsweise und auch ganz oft zu ganz großen Kosten führt. Also Brandschutzthemen, Haustechnik, ESG-Konformität und so weiter. Sobald ich eine Immobilie maßgeblich anfasse durch eine Nachvermietung oder eine Umnutzung sogar, dann löse ich oft eine ganze Reihe von Themen aus, die einfach letztendlich die Wirtschaftlichkeit belasten. Und da schon mal gut vorbereitet zu sein, zu wissen, was habe ich da eigentlich im Bestand, welche Risiken liegen im Bestand und welche Chancen, das ist schon ganz gut. Entweder mit externer Hilfe oder durch eigene Ressourcen. Und gerade auch was die Potenziale angeht, ist das natürlich sehr, sehr wichtig, gerade bei größeren Immobilien auch zu gucken, was wäre, wenn jetzt die aktuelle Nutzung rausgeht, welche Alternativen habe ich, das mit im Blick zu behalten, ist ganz gut, weil der Markt ist sehr dynamisch und lange Jahre bestehende Nutzungen können auch plötzlich durch Insolvenzen und so ganz schnell zu Ende gehen, gerade in diesen Zeiten. Und dann ist die vielfach in der Öffentlichkeit diskutierte Lösung, machen wir Wohnen rein, Wohnen brauchen wir immer, ist dann meistens leider nicht die wirtschaftlichste Lösung und oft auch genehmigungsrechtlich gar nicht machbar. Also von daher nicht zu blauäugig an die Sachen rangehen, rechtzeitig sich mit den Themen beschäftigen und strategisch vorgehen.
Ja, das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Ich danke euch beiden für eure Zeit.
Vielen Dank auch.
Danke auch.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.